Inventing Anna, so heißt die neue Serie von Shonda Rhimes, die ja zum Beispiel auch Bridgerton gemacht hat. Und die erzählt die wahre Geschichte von Anna Delvey, eine Hochstaplerin, die jahrelang die New Yorker High Society ausgenommen hat. True Crime trifft auf Jet Set und Luxusleben. Darüber sprechen wir heute im Netflix-Woche-Podcast.
Und damit herzlich willkommen zur dritten Staffel des Netflix-Woche-Podcast. Ich bin Matthias Kalle.
Journalist, Autor und Kritiker der Herzen.
Und mir gegenüber zum Glück Hartnett Tesfay, Moderatorin, Podcasterin, Popkultur-Junkie und meine liebste Podcast-Partnerin.
Oh, und wir sind hier nicht alleine. Lisa Ludwig ist bei uns zum zweiten Mal, muss man sagen.
Yes.
Lisa ist die Chefredakteurin von MoviePilot, schreibt außerdem eine Kolumne für die Vogue und sie war in der letzten Staffel schon bei uns, als wir über Squid Game gesprochen haben. Lisa, schön, dass du es wieder einrichten konntest.
Ich bin so euphorisch, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ihr glaubt es gar nicht.
Oh, doch, alles an dir sprüht gerade vor Freude.
Das ist mein unfreundliches Gesicht. Ich kann nichts
Nein,
dafür.
Ich glaube das.
Ich glaube das auch. Und sag mal, Lisa, wir sprechen mit dir ja über Inventing Anna, was eine Serie ist, auf die du dich sehr gefreut hast.
Ja, ich verfolge die Geschichte von der Figur, also von der wahren Geschichte, auf der diese Serie basiert, seitdem das damals in den USA durch so zwei aufdeckerische Artikel komplett durch die Decke gegangen ist und bin dann komplett ausgerastet, als wenig später bekannt wurde, dass Shonda Rhimes sich das Thema für Netflix schnappt und seitdem wirklich scanne ich regelmäßig das Internet nach weiteren Informationen dazu und das ist auf jeden Fall eine der Serien, auf die ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe.
Das ist eine Cover-Story.
Ein dummes Society-Girl, glaube ich nicht.
Doch, gib mir einfach die Chance, sie zu interviewen.
Vivian,
Die Anklageschrift liest sich wie ein Roman. Die Vorwürfe, die Schauplätze, die Beteiligten, Wahnsinn. Wir reden hier über Banken, Finanzberater, Hedgefonds, Anwälte, Immobilienfirmen, Philanthropen, Galerien, Kunsthändler, die ganze Fashion Week, die halbe New Yorker Society und sie ist 26 Jahre alt. Ich konnte mir da nicht mal die Schuhe binden. Du weißt, ich schreibe gute Stories. Sag ja.
Paul ist dein Vorgesetzter.
Also, worum geht es eigentlich? Worüber reden wir? Die Serie läuft ab morgen, Freitag, dem 11. Februar, auf Netflix. Und es geht um die Hochstaplerin Anna Delvey und um die ehrgeizige Journalistin Vivian Kent. Die erfährt von diesem Gerichtsprozess um Anna Sorkin, die unter dem Namen Anna Delvey in der New Yorker High Society jahrelang auf Kosten anderer ein Jet-Set-Leben gelebt und alle getäuscht hat. Vivian, die Journalistin, ist schwanger und sieht in dieser Geschichte und in dem Exklusivinterview mit Anna ihre Chance, sich als Journalistin zu rehabilitieren, weil sie hat einen dummen Fehler gemacht in einer Geschichte zuvor, der ihr noch ein bisschen nachhängt. Deshalb hält ihr Vorgesetzter sie auch an der kurzen Leine. Der will eigentlich, dass sie eine andere Geschichte macht über Wall Street und MeToo. Und sie versucht, sich mit dieser Geschichte einen Namen zu machen und sich etwas freizukämpfen. Die Erzählung basiert auf einer wahren Geschichte, vor allem auf einem Porträt der Journalistin Jessica Pressler, das Vorbild zu Vivian Kent, im New York Magazine. Als Anna Delvey, also Anna Sorkin, sehen wir hier Julia Garner, die wir alle noch als Ruth Langmore aus Ozark kennen, wofür sie auch zwei Emmys als beste Nebendarstellerin gewonnen hat. Die Journalistin Vivian Kent wird gespielt von Anna Chlumsky, die ich vor allem noch als Hauptdarstellerin in My Girl neben Macaulay Culkin in Erinnerung habe, ist aber auch schon 30 Jahre her.
Und ist auch so traurig, dass wir da gar nicht mehr drüber reden müssen, ne?
Nee, ich glaube, wir brauchen so einen positiveren Vibe irgendwie jetzt.
Da ist die Geschichte genau das Richtige, meinst du?
Eat the rich, ganz ehrlich, komm.
Also, jetzt ist natürlich die Frage, als jemand, der so tief in der Materie steckt, Lisa, so wie du, ne? Wie ist es denn jetzt gemacht? Wie findest du es denn jetzt?
Ich muss dazu sagen, ich hatte dazu auch schon, es gibt auch ein Buch dazu, die eben das geschrieben ist von einer ehemaligen guten Freundin von Anna. Das hatte ich auch gelesen. Das ist aber alles auch schon wieder ein bisschen her. Mhm. Das heißt, als ich dann die Screener zu den neuen Folgen geguckt habe, war ich mir selbst bei manchen Sachen nicht mehr sicher, okay, wurde das jetzt dazu erfunden für die Serie oder stimmt das? Weil die Serie auch ganz offen damit umgeht, so ist es alles wahr, bis auf die Sachen, die wir erfunden haben. Und das finde ich auch total spannend, weil wenn man auch nur so grob davor wusste, worum es bei diesem True-Crime-Ding geht, worum es bei der echten Geschichte geht, kann man sich absolut alles vorstellen. Dann ist es eigentlich für mich gefühlt, hätte alles genauso, wie es dargestellt wurde in der Serie, auch echt so passieren können. Größtenteils ist das eben auch sehr nah am Original. Es sind natürlich, weil wenn man von außen drauf guckt, ich meine, dieser ursprüngliche Artikel war unfassbar gut recherchiert. Ja. Da wurde mit unfassbar vielen Leuten für gesprochen und das zeichnet die Serie auch sehr gut nach. Aber es ist natürlich trotzdem Blick von außen drauf. Und Anna Sorokin ist jetzt auch nicht unbedingt eine Person, die sich so in die Karten schauen lässt, die echte. Das heißt, selbst wenn die sich äußert öffentlich, dann hat sie da doch immer noch irgendwie, ich glaube, die ist schwierig zu greifen als Mensch. Es ist schwierig zu verstehen, was fühlt sie dabei? Wie hat sie das tatsächlich gemacht? Und das ist natürlich dann für eine Serie schwierig, das aufzugreifen, wenn du eigentlich eine Protagonistin hast, die ganz kalt und berechnet oft wirkt, aber ja nicht durchgehend kalt und berechnet gewesen sein kann. Und ich finde, die Serie löst das durch leicht abgeänderte Figuren oder auch zusätzliche Erzählungen, die so ein bisschen Lücken füllt, eigentlich sehr, sehr gut. Also ich habe das geguckt und habe danach nochmal geschaut, okay, was war nochmal, was war die wahre Geschichte, was waren da die echten Details? Mhm. Und es ist wirklich, es ist sehr, sehr nah dran.
Ich frage mich gerade, natürlich die Szenen, wenn man Anna alleine in ihrer Zelle sieht zum Beispiel. Ja, da wissen wir jetzt natürlich nicht, ob sie sich wirklich so schlaflos hin und her gewälzt hat auf ihrem Bett oder sowas. Aber ganz unabhängig davon war ich, habe ich dann so geguckt, habe dann auch nochmal den Artikel von Jessica Pressler gelesen und war so, also ich müsste mir jetzt schon überlegen, was da jetzt dazu gedichtet sein worden könnte.
Ich finde das ja fast egal. Also was?
Echt?
Ja, ich finde es fast egal, welche Teile dazu gedichtet wurden oder welche sehr authentisch sind. Ich mag auch diesen Begriff authentisch eigentlich nicht so, weil ich bin da sehr nah an so einer Sichtweise von Virginia Woolf, die, glaube ich, irgendwann mal, ich paraphrasiere jetzt, geschrieben hat, wenn es um die Wahrheit geht, bevorzuge ich Fiktion zu schreiben. Mhm. Und ich finde diese Serie ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man mit Fiktionalität eine Wahrheit erzählen kann, ohne Wirklichkeit eins zu eins abzubilden, was ja eh nie möglich ist. So wie, ne? Und ich finde, egal was dazu gedichtet ist, welche Figuren es gab oder nicht gab, ich finde das, was erzählt wird und wie es erzählt wird und die Wahrheit darüber, wie dieses sehr geschlossene, neu bzw. alt reichen Geld in New York, wie das funktioniert und wie da eine junge Frau hinkommt und sagt, ich hole mir meinen Teil davon, ich will meinen Teil davon haben, egal ob es mir nur um Klamotten geht oder darum, dass mein Name in der Vanity Fair steht, ich will meinen Teil dieses Kuchens haben, koste was es wolle und was es dazu braucht, um das herzustellen und wie sie dann fällt und fallen gelassen wird und diese Stimmung, die da erzeugt wird, die finde ich einer Wahrheit über diese Erzählung kommt viel, viel näher dran, als wenn ich jetzt eine Dokumentation gesehen hätte, die eins zu eins versucht zu rekonstruieren, was ist da eigentlich genau passiert. Mit all den dramatischen oder überdramatischen Plot-Twists, die es in dieser Serie gibt. Ich habe das wirklich mit einer großen, großen Freude geschaut.
Wie groß war die Freude bei dir, Lisa?
Es ist tatsächlich, also das ist, nein, pass auf. Nein, sorry. Mhm. Es ist so ein bisschen schwierig für mich, weil ich mich selbst unfassbar hochgehypt habe und zu Beginn, also es fängt relativ langsam an. Also große Teile der Serie zu Beginn ist quasi, wie sie sich mit so einem App-Entwickler zusammentut, der auch selbst total shady ist. Und diese Liebesgeschichte zu Beginn, vielleicht auch einfach, weil das für mich nicht so ein großer Teil ihrer Erzählung war, ihrer echten Erzählung, das hat mich so ein bisschen rausgeschmissen. An dem Moment, wo das dann Fahrt aufgenommen hat, wo es dann wirklich darum ging, okay, jetzt entwickelt sie Scams, um Banker reinzulegen und wie einfach sie da auch so durchkommt und mit welchen Tricks und mit welcher Selbstverständlichkeit und auch Dreistigkeit sie einfach Menschen ins Gesicht lügt und das, was sie so scheinmäßig nach außen transportiert, dann aber doch alle überzeugt. Das kam für mich erst so nach den ersten 2 Folgen so richtig groß. Mhm. Und dann war ich aber komplett drin. Also ich glaube, für alle Leute, die die Originalgeschichte ähnlich manisch verfolgt haben wie ich, ist es wichtig, so zu Beginn zu sagen, okay, sie steigen ein bisschen langsamer ein, man muss aber dranbleiben. Schlussendlich hat es mir super gut gefallen. Aber der Beginn war schwierig für mich.
Ich gehe mit dem, was du gesagt hast, Lisa, gerade was den Anfang angeht und so, und habe dann aber, wenn das Geschwindigkeit aufnimmt, immer mehr, also immer weniger Sympathien für diese Anna Delvey. Nicht Anna Sorkin, sondern für Anna Delvey, diese Figur. Ich habe tatsächlich immer mit mir zu kämpfen, weil ich mir gedacht habe, ich mag die Alte einfach nicht. Ich mag die nicht. Ich halte die für manipulativ. Ich halte die für berechnend. Ich halte sie für nicht mal sonderlich nett, auch zu den Leuten, die sie dann ja irgendwann irgendwie als ihre Freunde bezeichnet oder die sie auch als ihre Freunde bezeichnen würden. Und habe dann die ganze Zeit mit mir gekämpft darum, ob ich sie denn mögen muss, um die Serie weiterzugucken. Wisst ihr? Und ich habe dann auch tatsächlich, habe ich an dich oft gedacht, Matthias, weil du gesagt hast, ich muss irgendjemanden in dieser Serie mögen.
Ja.
Und ich habe mir die halt alle angeguckt und bis auf die Figur von Neff, die eine ihrer Freundinnen ist, eine Hotelangestellte von einem Hotel, in dem Anna Delvey zum Schluss auch ihrer Hochstaplerinnenkarriere verhältnismäßig lange wohnt, ja, bis auf die mochte ich niemanden. Ich mochte auch die Vivian Kent nicht. Ich dachte so, was machst denn du, Wahnsinnige? Du setzt irgendwie alles aufs Spiel, nur um deine Karriere und deinen Ruf irgendwie wieder zu rehabilitieren. Was stimmt denn nicht mit dir? Setz deine Beziehung aufs Spiel, setz die Gesundheit deines Kindes aufs Spiel. Ich habe mir das so angeguckt und gesagt, seid ihr denn alle wahnsinnig geworden? Was ist denn das mit euch? Und das war so der Moment, wo ich dann auch so dachte, so, vielleicht bin ich einfach nicht so anfällig, sage ich jetzt mal, für den Reiz und den Zauber, den HochstaplerInnen-Geschichten auf viele Menschen ausüben. Es funktioniert bei mir nicht so richtig, habe ich festgestellt. Ich bin halt so, ihr seid einfach keine coolen Menschen, ich will gar nichts von euch wissen. Ja. So, das war so mein Ding.
Also ich gebe dir recht, dass es wahnsinnig schwierig ist, diese Serie zu gucken und für eine Person oder mehrere Personen Sympathie aufzubringen und zu sagen, ich hoffe, dass es für die oder denjenigen gut ausgeht. Ich finde aber, dass das Tolle an dieser Serie ist, dass es klar wird, dass jeder Mensch, der auftaucht, eigentlich nur ein Produkt seines Systems und der Gesellschaft ist, in der er sich bewegt. Da sind wir einmal in diesem Manhattan Magazine mit den JournalistInnen, die auch abhängig sind von dem System, in dem sie arbeiten, bei Vivian Kent, die ja eigentlich die Figur ist, die uns durch diese Serie tragen soll. Ist es ja auch ähnlich. Man denkt die ganze Zeit, Mensch, jetzt schalt doch mal einen Gang runter und sei doch nicht so obsessiv und so weiter und so fort. Aber es wird ja auch klar, sie hat ja auch keine andere Möglichkeit. Und quasi keine der Figuren hat andere Möglichkeiten, so zu agieren, wie sie agiert. Und deshalb habe ich dann am Ende schon wieder große Sympathie für jeden Einzelnen, selbst für diesen irren Superbanker, der dann dafür sorgt, dass Anna Delvey, Anna Sorkin, 40 Millionen Dollar von irgendwelchen anderen Banken zusammenbekommt, um ihre Anna Delvey Foundation zu... Der ist es eigentlich auch unsympathisch, der Typ, aber ich verstehe ihn dann auch. Der hat Trouble mit seiner Teenager-Tochter und der ist auch in diesem System gefangen. Und das finde ich so eine große, große Erzählung über New York, über Kapitalismus Ende der 10er-Jahre, die da einfach gelungen ist, wie dieses System funktioniert und wie da eine Frau kommt, eine mysteriöse Frau, die dieses System komplett in Frage stellt und an so Sollbruchstellen einfach so lange schraubt, bis es möglicherweise zusammenstürzen könnte. So, das macht sie mir immer noch nicht sympathisch, aber ich verstehe sie. So, das finde ich, das finde ich so großartig an dieser Serie. Und ganz, ganz kurz, interessant finde ich auch, dass eigentlich so die nettesten Figuren in dieser Serie zwei männliche Nebencharaktere sind. Nämlich Todd, der Anwalt, der irgendwie...
Den liebe ich, ja, das ist Spodek, super, oh mein Todd Gott. Spodek,
ja. Todd, einfach ein wahnsinnig netter Kerl und der Mann von Vivian Kent.
Ja, der ist auch sehr nett.
Das sind die beiden Netten, aber die auch nicht wirklich so richtig was auf die Kette kriegen. Ne? Also der Mann von Vivian ist Bildhauer, man sieht aber nie irgendwie, hat der Erfolg oder so. Und der Anwalt von Anna Sorkin, also Todd, arbeitet mit seinem Kumpel in so einem WeWork-Ding.
Ja, so. Und ist da relativ unverhofft an diesen Fall gekommen. Und ich glaube, sie hat ihn engagiert, weil, also Anna Sorkin hat ihn engagiert, weil sie dachte, er hätte mal Alec Baldwin vertreten. Dabei hat er nur die Stalkerin von Alec Baldwin vertreten. Und das ist so ein Moment, der auch sehr, sehr unterhaltsam ist. So. Aber ja, du wolltest gerade was sagen, Lisa, ne?
Ich finde die Frage danach, mit wem man hier eigentlich mitfühlen soll, total spannend, weil größtenteils gibt es ja jetzt auch nicht so richtig krasse Opfer. So, ich weine nicht für irgendeine Bank.
Nee, das nicht.
Die ein paar hunderttausend Dollar verloren. Warum denn? So, alle Leute, die irgendwie auf Bankseite damit beschäftigt sind, haben offenkundig genug Geld und werden dann zum Teil sogar noch befördert, nachdem sie Kredite gewährt haben für eine Person, die offensichtlich nicht kreditwürdig ist. So, ich finde es sehr, sehr spannend, wie die Serie mit der Figur der Rachel auch umgeht, die eine der zwischenzeitlich engsten Freundinnen von Anna Sorokin, die dann über ihre Firmenkreditkarte irgendwie sehr viel Geld auch vorstrecken muss, also auch reingelegt wird von Anna und dann sowohl für die Vanity Fair dann auch nochmal einen sehr persönlichen Text über ihre Zeit schreibt und danach auch ein Buch schreibt und mittlerweile, glaube ich, auch die Adaptionsrechte an HBO oder so verkauft hat, ich weiß es nicht, die wirklich nicht sehr malerisch und sympathisch gezeichnet wird, sondern die halt offensichtlich alles rausholt aus dieser Geschichte, was für sie irgendwie geht. Auch die ist kein Opfer, mit dem man mitfühlen möchte. Und das finde ich total spannend. Das hat es für mich auch zum Teil schwierig gemacht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich für mich dann auch immer, es gibt so ein Buch, das finde ich sehr, sehr gut. Das heißt Difficult Man. Und da geht es um so die schwierigen Männerfiguren, gerade durch Breaking Bad und die Sopranos und so. Und wie die quasi so Prestige-TV eingeleitet haben. Und ich denke ganz oft in Serien, die primär von weiblichen Hauptfiguren irgendwie bevölkert sind, überlege ich dann oft, fände ich die jetzt auch so unsympathisch, wenn das alles Typen wären? Und das habe ich mich auch bei Anna als Figur gefragt, so. Würde Anna auch so unsympathisch auf viele Leute wirken, wenn sie ein Typ wäre? Und die Frage wirft die Serie auch selbst auf. Mhm. Und ich habe für mich noch keine Antwort drauf gefunden, aber ich glaube, man muss tatsächlich für sich so einen Schritt zurückgehen und sagen, es geht nicht darum, dass man sie jetzt als feministische Ikone, die es den Superreichen gezeigt hat, verstehen muss, sondern man muss einfach so ein bisschen sich so mitnehmen lassen auf diesen Ritt. Und vielleicht Respekt dafür. Ich könnte sowas niemals durchziehen. Ich hätte jeden Tag 5 Panikattacken. So, ich könnte sowas, also ich habe eine gewisse Art von Respekt für sie, aber ich muss sie nicht mögen und ich muss auch sonst niemanden mögen, weil die Frauen, die da vorkommen, das sind difficult women. So women. Und Neff mag ich aber tatsächlich, glaube ich, auch am liebsten, weil die so ehrlich ist.
Die ist sehr ehrlich. Die ist sehr ehrlich. Sie ist ja auch diejenige, die zum Beispiel Rachel damit konfrontiert und ihr sagt, du, Puppy, du hast sehr lange von dieser Beziehung zu Anna profitiert, also stell dich jetzt hier nicht so als Opfer hin und besuch gefälligst deine Freundin im Gefängnis, wogegen die sich ja dann wehrt, weil sie sich eben selber als die Reingelegene oder Reingelegte vielmehr versteht. Ich fand auch Neff und die Trainerin, gespielt von Laverne Cox, die fand ich super.
Kelly.
Also die Casey. Ich fand, Laverne Cox extrem cool, den Charakter von ihr extrem cool. Die war so aufgeräumt auch und war so, ach, ich habe gar keine Lust auf diese Energie hier.
Also das Universum sagt mir, ich sollte mich davon distanzieren.
So. Und das fand ich, ich fand, da waren schon auch sympathische Frauenfiguren drin. Wie gesagt, Neff und Casey. Ich gehe mit deiner Einschätzung, dass Todd und der Ehemann von Vivian kennt, von dem wir alle nicht mehr wissen, wie er heißt. Also
heißt er
so richtig irgendwie so Jack.
Er sieht aus wie John. Jack, glaube ich.
Ja, oder so. Den fand ich auch super. Aber
Darf ich ganz kurz noch sagen, das Interessante ist ja auch, dass die Männerfiguren, die wir so sympathisch finden, ja eigentlich auch am wenigsten wollen. So, sondern zum Beispiel Neff, eine der Freundinnen von Anna Sorkin, die in einem Hotel arbeitet, will eigentlich Regisseurin sein. So, und arbeitet im Prinzip nur in diesem Hotel, um Geld zusammenzukriegen, damit sie ihren ersten Film realisieren kann. Also Lisa, du hast vollkommen recht, das sind alles difficult women, die aber was wollen vom Leben und von ihrer Karriere und von der Zeit, die sie zur Verfügung haben. So, während die Männer So, also gerade der Mann von Vivian ist so ein bisschen antriebsloser Typ, so der wird auch so ein bisschen als Schluffi gezeichnet. Das ist natürlich eher sympathisch, aber der will in Wirklichkeit nichts. So, jedenfalls wissen wir nicht so richtig, was er will. Ich glaube, der will ein guter Vater sein und der will so ein bisschen an seinen Skulpturen arbeiten. Aber
will eine schöne
nicht so,
Beziehung haben, guter Vater auch, so, sein, bisschen ja. Karriere, also alles fein eigentlich.
Und Todd, der Anwalt, der glaube ich so ganz zufrieden ist mit diesem, ich habe meine Kanzlei in einem WeWork und ich habe ja auch reich geheiratet. Ne? Das ist ja auch so eine kleine Nebenaspekt. Dass Todd eine wahnsinnig reiche Frau geheiratet hat. Und dieses Aufstrebende der Frauen, wir wollen was, sei es Geld, sei es Ruhm, sei es Anerkennung und so. Und du hast vollkommen recht, Lisa, das muss man nicht sympathisch finden, aber das muss man auch einfach als Tatsache akzeptieren. Why not? Ja, also holt's euch und wir gucken euch dabei zu in dieser Serie, wie ihr euch das holt. Jeder für sich. Will ja irgendetwas. So, Anna Sorkin wollte am meisten und hat am Ende am wenigsten bekommen, muss man auch sagen. So, außer Knast.
Naja, wobei, also im Schluss, sie geht ja als Siegerin raus. Am Schluss hat sie genau das gekriegt, was sie immer wollte. Sie ist wer, man kennt sie und ihre echte Geschichte ist jetzt halt offensichtlich auch sehr viel Geld wert. Also das ist sowas, im Endeffekt hat sie eigentlich, war sie erfolgreich in dem, was sie machen wollte. Es gibt jetzt keine Kunstfoundation für Superreiche. Es gibt keinen fancy Club irgendwie in Manhattan, wo ihr Name draufsteht. Aber im Endeffekt hat sie das geschafft, was sie wollte. Und das finde ich schon auch spannend, obwohl die Serie oder die Geschichte an sich auch kein richtiges Happy End hat, sondern nur sehr viele Leute, die sich am Schluss wahrscheinlich immer noch nicht erklären können, wie sie da gelandet sind, dass einfach irgendeine Person gekommen ist und gesagt hat, ich bin eine deutsche Erbin, gebt mir sehr viel Geld. Und alle, ach ja, natürlich.
Hier, nimm hier noch, bitteschön. Ich habe mit ihrem Bankberater, der übrigens eine AOL-Adresse hat, gemailt.
genau.
So, wo man sich auch so denkt, was, wie bitte? Und wo arbeitest du nochmal genau? Und wie viel verdienst du mit dem, was du da machst? Ich finde ja auch die Gedanken von Anna Delvey ganz interessant, weil sie gibt ja sehr gerne und sehr bereitwillig auch Interviews und in einem hat sie ja auch mal gesagt, es gibt unendlich Kapital in dieser Stadt, aber es gibt halt nicht so viele talentierte Menschen. Also und das ist ja das, womit sie sozusagen oder die Kategorie, in der sie sich sieht, ne? Also talentierte Person. Und das finde ich ganz spannend. Wie fandet ihr denn Julia Garner als Anna Delvey? Weil die hat da den Mund aufgemacht und ich war so, was ist denn das für ein Dialekt? Dann habe ich erstmal angehalten, mir die echte Anna Sorkin oder Anna Delvey angehört und war so, oh, ist tatsächlich verhältnismäßig nah dran. Mhm. Damit werde ich wohl leben müssen. Jetzt muss man noch dazu sagen, ich habe es halt auf Englisch gesehen, einfach um auch die Feinheiten des New Yorker Dialekts, weil natürlich auch so ein Todd nochmal anders spricht, weil der aus Jersey ist, spricht er nochmal anders als seine Ehefrau und Vivian und ihr Mann sprechen nochmal anders und so, ne? Und eben Anna hat diesen starken deutsch-russischen Akzent, wenn sie spricht, klingt in der Zwischenzeit fast wie so eine Kardashian, wenn man sie jetzt reden hört. Also auch so dieses mit viel Vocal Fry und so. Also das ist, ja. Aber wie fandet ihr Julia Garner?
Ich fand sie an dem Punkt, wo Anna dann auch im Knast saß, fand ich sie sehr, also sehr, sehr nah dran auch am Original. Ich muss sagen, dass das, was ich an Anna Delvey als Kunstfigur immer spannend fand, und das wird in der Serie auch kurz aufgegriffen, ist, dass sie eigentlich gar nicht so reich aussah. Also es wird immer wieder gesagt, sie hatte keine reiche Menschenhaare so. Oder manchmal war sie einfach falsch angezogen. So würde man sich nicht anziehen, wenn man wirklich einfach aus einem reichen Haushalt irgendwie kommt. Und ich finde, Julia Garner war mir da manchmal ein bisschen zu glatt und zu perfekt in dem, wie sie auftritt. Da hat für mich so dieser Bruch gefehlt, der dann wiederum behauptet wird an manchen Stellen. Aber ja, auch vom Sprechen her und so auch dieses arrogante Selbstgefällige, das finde ich, hat sich schon ganz gut eigentlich transportiert.
Ich musste manchmal, wenn ich es im Original geschaut habe und Julia Garner halt mit diesem Akzent gesprochen hat, musste ich manchmal an Lena Meyer-Landrut zu ihrer Satellite-Phase denken. Also sie hat manchmal dieses Day so ausgesprochen. Aber ich fand so eine Figur über 9 Folgen so zu spielen, wie Julia Garner das gemacht hat, das finde ich schon bemerkenswert. Also das so durchzuziehen und zu spielen, ohne nach Sympathie zu heischen. Ne? Mhm. Also sozusagen, wir sind uns ja alle einig, irgendwie, man hat keine Sympathie für diese Figur, ist auch egal, so. Aber du spielst es und du weißt auch ganz genau, ich spiele jetzt eine Person, die man nicht mag. Und ich ziehe das durch und ich gebe dieser Person nichts Nettes. Also auch diese hysterischen Anfälle, die sie denn hat, wenn sie irgendjemand nicht erreicht am Telefon, wie zum Beispiel diesen Freund, diesen App-Entwickler, den sie nicht hat. Und man findet ja alles eigentlich so furchtbar, was sie macht. Und wirkliche Sympathie hat man ja erst quasi in der letzten bzw. vorletzten Folge, ja. wo es auch diese große Szene gibt, wo sie im Knast sich mit ihrem Anwalt, mit Todd, anschreit. Ja, wo man das erste Mal so denkt, hoffentlich geht es gut für sie aus, obwohl man natürlich weiß, dass es, also du weißt, also Lisa hat recht, es geht ja am Ende gut für sie aus, aber man denkt so, hoffentlich kommt sie nicht in den Knast, so, ja, und da hat man das erste Mal so etwas wie, nicht vielleicht Sympathie, aber großes, großes Verständnis für diese Person. Und das spielt Julia Garner schon wirklich fantastisch. Ich finde aber eh alle Schauspieler auch sehr, sehr gut.
Auf jeden Fall. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, was dann auch nochmal diese Leistung etwas nochmal mehr herausstellt, ist, dass Julia Garner, glaube ich, ungefähr 3 Wochen Zeit hatte, um aus ihrem Ozark-Charakter, der ja ein Hillbilly-Charakter ist, also ein Redneck, Südstaaten-Akzent, also wirklich ein dicker Südstaaten-Akzent. Also da musste sie rauskommen und dann eben rein in dieses deutsch-russische, englische, nasale so. Und das hat sie, finde ich, schon auch sehr gut gemacht. Die Szene, auf die du anspielst, ist übrigens meine Lieblingsszene. Das ist also der Streit mit ihrem Anwalt. Mhm. Genau. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, geht es ja darum, dass sie sich weigert bei einer Anhörung oder an. Das ist nur eine Anhörung, ne? Ist noch nicht.
Es ist Verhandlungsauftakt
und sie weigert sich, aus ihrer Zelle zu kommen, weil sie der Meinung ist, dass sie nicht die richtigen Klamotten hat.
Sie sollen sich anziehen. Wir dürfen die im Saal nicht warten lassen. Das geht gar nicht.
Diese Kleider gehen gar nicht. Da trage ich lieber meinen Overall.
Das können Sie nicht.
Wieso nicht?
Auch bei Geschworenen zählt kaum etwas mehr als der erste Eindruck und Sie sehen aus, als würden Sie sich drin wohlfühlen. Außerdem lässt die Richterin es nicht zu. Es ist gesetzlich verboten. Es macht sich schlecht im Gerichtssaal und könnte zu einem Fehlprozess führen. Sie machen sie sich schon am ersten Tag so zur Feindin. Jede Sekunde, die wir das Verfahren
dann
verzögern.
Dann bringen Sie mir was ich anziehen kann.
Ziehen Sie die verdammten Klamotten an. Das schadet Ihnen, Anna.
Das soll mir schaden? Ich komme klar.
Das ist halt das, wo auch so diese Essenz dieser Anna Delvey ganz gut zu greifen ist.
Ich möchte eine kurze Sache noch sagen, weil das finde ich, wir reden viel so über das große Ganze, sind jetzt aber gerade auch nochmal auf konkrete Situationen zu sprechen gekommen. Ich finde, es gibt, und das finde ich aber generell bei Shonda Rhimes Serien, deswegen finde ich es auch geil, dass sie die Geschichte macht, schreibt auch immer ganz tolle Frauenfiguren und so weiter und so fort. Aber es gibt so lauter kleine, total witzige Details oder auch so Running Gags, die dann immer wieder durchkommen. Und ich habe jedes einzelne Mal gelacht, wenn es kommen auch viel so Real-Life-Figuren wie Martin Screlly? Dieser Typ, der Medikationen irgendwie für sich unfassbar in Medikationen bereichern wollte und so ein Bösewicht geworden ist. Und der wird immer eingeführt mit dem Satz, Moment, der Typ, der den Wu-Tang-Clan disrespected hat, weil der halt damals irgendwie so ein einzigartiges Wu-Tang-Album für mehrere Millionen gekauft hat und das offensichtlich halt nicht so appreciated hat, wie sich das viele Hip-Hop-Fans gewünscht
haben. Er hat es einfach für sich behalten.
Und das sind halt so lauter kleine Sachen irgendwie, was die Geschichte auch irgendwie nochmal runder macht und auch witzig macht. Also es ist natürlich irgendwie Drama und aufregend, aber es ist auch wirklich sehr, sehr witzig.
Wenn wir auch schon bei Shonda Rhimes Erzählweise sind, das fand ich auch, ist so eine Sache, die einem ja zum Beispiel auch bei How to Get Away with Murder immer wieder auffällt, ist, dass ich irgendwann mal den Überblick über die Timelines verloren habe. Mhm. Also so, wenn man How to Get Away with Murder guckt, dann denkt man so, hey, warte mal, wann ist das jetzt passiert? War das vor dem oder danach oder noch vor dem? So, ne? Und diese Zeitsprünge, die sind mir auch bei Inventing Anna aufgefallen, dass ich manchmal so kurz drüber nachdenken musste, wann genau das jetzt in dieser Erzählweise war. War das, was war bevor sie ihren Tech Boy Futurist heißt er ja, ne? Futurist heißt. Er hat ja darauf bestanden, dass er Futurist genannt wird. Auch ein wahnsinnig unangenehmer Typ. Auch wieder so ein Moment, wo man sich fragen muss, wird mit männlichen Hochstaplern nochmal anders umgegangen als mit weiblichen Hochstaplerinnen. Ja. Ne? Weil am Ende des Tages ist ja ihr Boyfriend auch nichts anderes als ein Hochstapler gewesen, der eine App verkauft hat, die es nie gegeben hat, seine Mitarbeiter nicht bezahlt hat und sich dann einfach irgendwann in die Emirate abgesetzt hat. So, ne? Wie gehen wir mit dem um und wie gehen wir mit ihr um? Aber da war ich auch immer noch mal in so einer Shonda Rhimes-Welt, wo ich so war, okay, warte mal ganz kurz. Wann war das jetzt noch mal? Wann ist das? Wann ist das? Wann ist jenes? Und wann taucht eigentlich diese Person wann im Leben von wem auf?
Aber das finde ich ja großartig. Ich finde ja wirklich großartig, dass jede Folge man wirklich sehr aufmerksam gucken muss und immer so ein paar Sekunden braucht, um zu wissen, wo bin ich gerade? Bin ich gerade 2017? Bin ich gerade 2018? Weil es geht ja um Monate teilweise, ja, also die dann verschoben sind. Und es ist so toll, dass nicht irgendwie mit so Tricks wie eine Figur hat immer ein Pflaster an der Stirn, um klarzumachen, der spielt jetzt im November 2017, wenn ich das Pflaster am Kopf sehe oder so. Also ich finde schon, es wird schon klar, warum das Time Magazine Shonda Rhimes einmal TV's Greatest genannt hat, weil sie zeigt im Prinzip, dass man den ZuschauerInnen unfassbar viel zumuten kann, dass man es auch kompliziert machen kann, dass man nicht unbedingt Sympathiefiguren braucht, um eine große, große Erzählung abzuliefern, was ihr, wie ich finde, mit Inventing Anna gelungen ist. Wie fällt denn euer Urteil am Ende aus? Lisa.
Ich würde es empfehlen, aber einfach, weil ich die Geschichte so außergewöhnlich finde und so krass finde. Ich finde, es hat schon Schwächen, manchmal auch so ein bisschen vom Pacing her. Man muss es manchmal ein bisschen durchstehen, gerade wenn es auch verwirrender wird, aber schlussendlich ist es einfach eine zu krasse, zu unterhaltsame Geschichte, um sich diese neun Folgen bei Netflix nicht an einem Wochenende mal reinzuziehen und danach unfassbar viel zu googeln, was wirklich jetzt wahr war und was nicht.
Wie sah die wirklich aus? Oh mein Gott, die hatte ja wirklich dieses Kleid an. Sie sehen sich tatsächlich ähnlich. Mann, die ist aber gut gecastet und so. Da bin ich bei euch. Ich würde das auf jeden Fall auch empfehlen, aber man muss schon damit zurechtkommen, dass es einem die Figuren nicht leicht machen. So. Also man muss damit zurechtkommen, dass man manchmal da sitzt und sich denkt, Alter, seid ihr eigentlich alle bescheuert. So, damit muss man zurechtkommen. Das waren die Emotionen, mit denen ich diese Serie geguckt habe. Und alle anderen dürfen sich gerne und sollen sich gerne ihr eigenes Urteil bilden, weil ich auch ziemlich sicher bin, dass das eine highly memeable Show wird. Also ich meine, dieses Phänomen Anna Delvey, Anna Sorokin war ja schon was irgendwie, keine Ahnung, Hashtag-mäßig durch die Welt gegangen ist. Das heißt, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwas sehen und sich fragen möchte, was soll das eigentlich sein? Ich würde es gerne verstehen. Guckt's und dann versteht man es, glaube ich. Man wird dem nicht aus dem Weg gehen können. Die Memeability dieser Sendung ist, glaube ich, oder dieser Show wird ziemlich hoch sein.
Also ich höre daraus, ihr seid eher positiv gestimmt. Ich kann das Ganze abrunden und gebe eine klare Empfehlung ab. Ich halte Inventing Anna für ein Meisterwerk. Und,
Ein Meisterwerk? Wirklich?
Ja, ich halte es wirklich für, also abgesehen davon, dass ich ja sage, Miniserien sind der Weg aus der Krise des seriellen Erzählens, nämlich abgeschlossen in neuen Folgen kann man alles erzählen, was man erzählen will. Und unter dieser Prämisse halte ich wirklich die Art und Weise, wie es erzählt wird, wie es gedreht wird, wie es geschrieben wurde, wie es gespielt wurde, für herausragend. Und deshalb schaut es euch an. Was habt ihr denn sonst noch so geschaut, Lisa?
Ich habe die neue erste Staffel von Murderville komplett durchgesuchtet. Das ist so eine Mischung aus so Crime-Detektiv-Format und Improv-Comedy. Will Arnett spielt da so einen total runtergewirtschafteten Cop, der in jeder Folge einen anderen Assistenten oder eine andere Assistentin an die Seite gestellt kriegt. Und es passiert eben immer ein Mord. Und in der Folge muss herausgefunden werden, auf Basis von bestimmten Hinweisen, die dann so aufgedeckt werden, welcher der drei Verdächtigen den Mord begangen hat. Und das Besondere an diesem Format ist aber, dass alle, also alle anderen Schauspieler, die Gerichtsmedizinerin, Will Arnett, seine Chefin, die immer sagt, es gab einen Mord. Und, und auch alle Verdächtigen, die haben alle ein Skript und die wissen ganz genau, was sie zu tun haben. und die jeweils der Star, der dann jeweils zu Gast ist, so als assistierende Ermittlerin oder assistierender Ermittler, der hat kein Skript. Und der wird dann so komplett neu in diese Situation reingeworfen und muss am Schluss bestimmen, wer war denn jetzt der Mörder oder wer war die Person, die den Mord begangen hat. Und da sind dann Leute wie Conan O'Brien zum Beispiel dabei, so legendärer Late-Night-Talker, Sharon Stone, die einfach unfassbar krass ist. Und es ist manchmal ein bisschen sperrig. Man muss erstmal reinkommen, man muss erstmal verstehen, wie dieses Format funktioniert. Aber ich habe dann auch wirklich mitgeraten. Also ich habe mir dann auch so Notizen gemacht. So.
Ja,
und
voll.
Also es war für mich so das ultimative Mitmach-Ding auf Netflix. Das hat mich sehr glücklich gemacht.
Wo man dann da sitzt und sagt, hat er jetzt mit der linken oder mit der rechten Hand gespielt? Hast du
oh
darauf
Gott.
Geachtet? So, das war wirklich, hat einen hohen Mitmach-Faktor. Aber du, hast du auch was geguckt noch, außer Inventing Anna, oder?
Ich habe noch was anderes geguckt, ist aber schon ein bisschen her. Wir hatten ja längere Pause zwischen der zweiten und der dritten Staffel und vor 6 Wochen startete die 4. Staffel von Cobra Kai und Cobra Kai ist ja für mich so ein, keine Ahnung, es ist Cobra Kai, ihr
es
wisst.
Es ist Liebe, sag wie es ist. Es
ja,
ist
es
Liebe.
Ist aber so komische Liebe, weil also Cobra Kai erzählt ja im Prinzip die Geschichte der ersten 3 Karate Kid Filme 30 Jahre danach weiter. Ja, also vor allem des ersten Karate Kids, wo ja Daniel LaRusso, gespielt von Ralph Macchio, so ein Beef hatte mit Jenny Lawrence, gespielt von William Zabka. Und die beiden treffen sich 30 Jahre später wieder. Und es geht auch um Teenager, die unterrichtet werden von ihnen. Es geht natürlich um Karate. Es geht um das große All-Rally-Tournament, um das es schon im ersten Teil geht. Und es ist so ein bisschen natürlich Nostalgie bei mir da, wenn ich das schaue, weil ich mich an die Karate-Kid-Filme aus den 80er Jahren erinnere. Es geht aber auch um so eine Sehnsucht nach einem Ort. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich als Kind der 80er Jahre, der quasi alles, was Bewegtbild aus den USA war, geschaut hat, ich dachte irgendwann, dass alles im Valley spielt. Mhm. Also Cobra Kai spielt ja im sogenannten Valley. Und übrigens E.T. auch, aber in mein 10-jähriges Ich dachte immer, dass alles, was ich im Fernsehen sehe und was aus den USA kommt, in diesem Valley spielt.
Ja, wie witzig,
so.
Okay.
Und ich hatte gar keine Ahnung davon, dass es eigentlich das San Fernando Valley ist, dass es zu L.A. gehört und so weiter und so fort. Ich dachte zum Beispiel, die Goonies spielen auch in L.A., im Valley. Die spielen irgendwo in Portland, Oregon. Egal. Aber dieser Sehnsuchtsort, dieses Licht, der Strand, das Meer, die Gebäude, auch die Menschen, das war für mich im Prinzip der Inbegriff von den USA, so ein Sehnsuchtsort. Und deshalb immer, wenn ich Cobra Kai schaue, ja, ist eine schöne Serie, erinnert mich an früher, aber das ist vor allem, ist es dieser Ort. Es ist dieser Ort des Valley und dieses All-Rally Tournament, das ist so, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich diesen Begriff überhaupt schon höre. Also ich kann es vollkommen unkritisch, nur mit großer Liebe erzählen. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, Cobra Kai, also echt nicht. Totales Verständnis. Für mich ist es einfach eine Herzensangelegenheit, diese Serie zu empfehlen und jetzt schon auf die 5. Staffel, die versprochen ist, zu warten. Aber dir geht's anders. Du hast für Cobra Kai keine Zeit, keinen Kopf, weil du hast mal wieder was ganz anderes geschaut.
Ja, ich habe eine Sportdoku geguckt. Ich bin ein großer
das stimmt,
Fan.
Das stimmt.
Es ist eine Sportdoku am Ende des Tages, ja. Und das habe ich absichtlich auch so formuliert, weil man nämlich beim Cheerleading oftmals diesen sportlichen Aspekt, der einem Athleten, einer Athletin allerhöchste Disziplin und vor allen Dingen auch einfach allergrößtes Talent abverlangt, eine wahnsinnige physische Leistung erbracht werden muss. Das wird oft vergessen beim Cheerleading. Und jetzt sind wir auch schon dabei. Ich habe Cheerleading geguckt. Das heißt im Original Cheer, im Deutschen Cheerleading. Davon gab es jetzt die 2. Staffel. Die ist so Mitte Januar rausgekommen. Und es geht im Grunde um eine Mannschaft, und zwar die Cheerleading-Mannschaft des Navarro Community Colleges, was in einer kleinen Stadt irgendwo in Texas, nämlich in Corsicana, angesiedelt ist. Und diese Cheerleading-Mannschaft, die wird trainiert von einer Trainerin, die knallhart ist und ihren Cheerleadern und Cheerleaderinnen wahnsinnig viel abverlangt, die aber auch regelmäßig sozusagen bei den Meisterschaften, die immer in Daytona stattfinden, zum Sieg, also an die Spitze führt. Und es geht also da um diese menschlichen Geschichten, die da sozusagen erzählt werden. Was sind das eigentlich für Athletinnen und Athleten, die zum Cheerleading kommen? Was ist das für ein Frauenbild, was auch immer noch in der amerikanischen Gesellschaft vorherrscht? Wie unterschiedlich setzen wir oder wie unterschiedlich bewerten wir physische Leistung von Frauen und physische Leistung von Männern? Welche Rolle spielt auch die Tatsache, dass das einfach mitten in diesem Nirgendwo passiert und so? Das alles wird in Cheerleading also quasi erzählt. Und die zweite Staffel, die geht noch einen Schritt weiter, weil man sich nämlich in der zweiten Staffel nicht nur mit dem Navarro Community College beschäftigt, sondern in der zweiten Staffel beschäftigt man sich auch mit den Erzfeinden, die tatsächlich nur 40 Autominuten entfernt, auch in Texas, in Athens sitzen. Und zwar ist das das Trinity Valley Community College, TVCC. Und die haben auch eine sehr gute Mannschaft, die dann mal beleuchtet wird. Und ich muss auch sagen, dass mir die zweite Staffel sehr, sehr viel besser gefallen hat als die erste, die auch übrigens mit ein paar Emmys ausgezeichnet wurde. Aber in der zweiten Staffel ist es einfach eine sehr viel diversere Angelegenheit. Da sind dann nicht nur alle Cheerleaderinnen weiß, da sind dann auch mal manche nicht weiß. Und da gibt es dann zum Beispiel auch einen männlichen hetero-cis-Coach, der auch gewinnen will und der dann zusätzlich auch noch ein schwarzer Mann ist. Also da kommen dann plötzlich nochmal ganz andere Dynamiken dazu und es ist einfach so, so toll erzählt, dass man sich das unbedingt angucken sollte.
Wir haben ja in der Staffelpause eine Nachricht bekommen von Corinna, leider keine Sprachi, wie ich sie mir immer gewünscht habe, sondern eine Textnachricht, die uns ja dazu bewogen hat, auch zu sagen, wir machen so lange weiter, bis sie uns hier raustragen.
Ja, und zwar hat uns Corinna eine Nachricht geschrieben und die lautete wie folgt. Lieber Hartnett, lieber Matthias, Kids nicht gesehen und auch nicht ganz mein Genre. Aber das Interview mit Tyron Ricketts fand ich sehr gut. Er hat das Problem des Nichtvorhandenseins von Diversität in deutschen Produktionen so gut auf den Punkt gebracht und ihr habt ihm erfreulicherweise genug Raum gelassen, ausführlich seine Argumente darzulegen. Dass erst heute wissenschaftliche und anerkannte Untersuchungen vorliegen, die belegen, was in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft in Sachen Diversity los ist, beziehungsweise oder besser eben nicht passiert, ist erschreckend. Bitte macht so weiter. Das ist ein wichtiges Interview gewesen. Vielen Dank. Grüße, Corinna.
Ja, vielen Dank, liebe Corinna. Und wir können schon verraten, es wird auch in dieser Staffel weiterhin immer mal wieder Netflix-Woche Talks geben. Ja. Da arbeiten wir dran.
Und wie ihr jetzt auch gerade gemerkt habt, wir lesen eure Nachrichten. Ja. Ne? Also schreibt uns gerne. Die E-Mail und die Telefonnummer, die findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt, finde ich, können wir uns schon mal so ein bisschen mit der nächsten Woche beschäftigen. Auf die, ich mache jetzt kein Geheimnis draus, freue ich mich ohne Ende. Wirklich, ich werde schon Tage vor, also ich habe schon angefangen, mich darauf vorzubereiten. Wir sprechen nämlich über die Doku-Reihe zu Kanye West. Ja? Also wenn ihr bis jetzt noch nichts von Kanye West gehört habt, ist erstmal die Frage an euch, wo um Himmels Willen lebt ihr, unter welchem Stein? Aber gut, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit bis nächste Woche.
Ist das da nicht der Ex-Mann von Kim Kardashian?
Wow! Jetzt springe ich gleich aus dem Fenster. Was ist denn das hier? Kanye West auf seine Rolle als Ehemann von Kim Kardashian zu beschränken, ist wirklich fast Blasphemie, aber gut. Ja, ich würde euch an dieser Stelle vielleicht nochmal zur Vorbereitung, damit ihr eben nicht nur so wahrnehmt, den Genuss der College-Trilogie nahelegen. Die ersten drei Alben von Kanye West. Alle großartig. Ich sag's dir jetzt schon, komplett in Yeezy-Klamotte hier auftauchen. Matthias schüttelt nur den Kopf.
Ich verstehe seit drei Minuten kein Wort, aber ich komme nächste Woche trotzdem mal vorbei. Gucke, wo ich
Leute,
helfen kann.
Passt auf euch auf. Lisa, vielen Dank, dass du da warst. Du weißt auch, dass du jetzt nochmal kommen müssen, ne? Also ein drittes Mal.
Ich bin sehr gespannt, was die nächste Serie wird, wo reiche Menschen ihr Fett wegkriegen, wo ich wieder eingeladen werde.
Leute, bis nächste Woche. Tschüss.
Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
Netflix-Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Unsere wunderbare Produzentin ist Isabel Wob. Die Redaktion hat Jens Thiele übernommen und für den Ton war Heinrich, the one and only Mattes, verantwortlich und für den Schnitt Marc Übel.